Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde mal über das Thema Whisky sprechen.
Hast du dich aber ganz schön verhakt.
Ich habe gedacht, ich mache das jetzt, bevor ich es vergesse. Ich glaube, wir haben die letzten drei Folgen kein Intro gemacht.
Das hast du letztens schon gesagt, habe ich doch irgendwann mal was gesagt. Aber es macht ja nichts.
Macht nichts, jetzt haben wir es.
Ja.
Ihr Lieben, Sommerpause ist vorbei.
Der Sommer ist auch vorbei.
Sommer ist vorbei, Sommerpause ist vorbei. Runter von den Strand liegen, ab an die Bar.
In die Bars.
In die Bars, an die Bar, mit, wenn eine Außenbar, dann eine mit Regenschutz bitte, mit Dach. Mhm. Weil bei dem aktuellen Wetter ist das ab und zu mal angesagt. Je nachdem, in welcher Region Deutschlands man sich befindet. Ich glaube, im Süden regnet es gerade besonders viel.
Ja, hier war auch ordentlich was los. Mein Garten freut sich. Ich habe die Tage schon einen ganzen Anhänger voll, wie nennt man das, Beikraut und Verschnitt rausgeholt. Und sieht so aus, als hätte ich gar nichts gemacht.
Ja, guck hier bei mir aus dem Fenster in meinen kleinen Garten. Der ist irgendwie grün. Das ist für Ende Juli, Anfang August irgendwie sehr, sehr selten, dass der so grün ist, wie er jetzt grün ist.
Das ist doch schön.
Wir sitzen hier nämlich mal wieder in meiner Küche.
Wir hatten eigentlich geplant, vielleicht mal zu mir in den Garten zu gehen, aber heute windig, instabiles Wetter.
Sehr windig, Wetter unstet, dunkle Wolken am Himmel. Tim sagt kein Regen. Ich als studierter Wetterfrosch, so wie der Tim, der durch seine jahrelange Erfahrung da Ahnung hat. Ich kann das nicht erkennen. Ein Blick in den Himmel, heute regnet es nicht. Kriege ich leider nicht hin.
Ja.
Ja, von daher.
Nö, machen wir es uns hier gemütlich und schauen mal.
Und gucken mal, wo uns das hier so hinführt.
Was macht man heute?
Ja, erstmal würde ich mal sagen, was ist so passiert in deinem Whisky-Leben in den letzten Wochen?
Nichts.
Sehr gut.
Also wirklich nicht viel, weiß nicht, war ja Anfang der Ferien, wir sind dann relativ zeitnah in Urlaub gefahren, waren dann schön in Österreich und Kroatien. Da haben, als die Kinder im Bett waren, ein paar Gäste und die Gastgeber, wir waren auf so einem Familienbauernhof, dann abends irgendwann eine Spirituosenverkostung gemacht. Denn Österreich ist ja bekannt für seine Brände, Obstbrände.
Das können die gut.
Und da haben wir uns so ein bisschen durchprobiert und da habe ich dann den alten Benevis 10 mal runtergeholt. Der stieß auf gar keine Gegenliebe bei den Anwesenden. Ja, das war krass. Ja, die konnten damit nichts anfangen. Zu stark, zu kratzig, zu alles. hingegen.
Wenn du da 8, 9 Obstler getrunken hast, dann ist vielleicht der Benevis zu viel.
Nee, also selbst die Obstler waren teilweise schon zu fordernd und zu stark. Das waren alles so, die fanden die Liköre halt cool. So, da gab es halt so Zirbenlikör oder Himbeerlikör und so ein Kram.
Könnte mein Daddy mit dabei gewesen sein, der würde auch sagen, zu wenig Zucker drin.
Selbstgemachter Eierlikör aus Nandu-Eiern.
Nandu.
Ja, Nandu sind im Endeffekt Laufvögel, ungefähr zwischen Emu und Strauß. Und ein Nandu-Ei sind 12 Hühnereier und die bekommen da immer mal ein paar und mussten dann die Eier verwerten, haben die Eierlikör gemacht.
Ich habe gerade gedacht, die Nandus wären so ein Volk aus Star Wars Episode 1 oder 2.
Könnte auch sein.
In diesem Unterwasserplaneten. Mhm.
Weiß ich aber nicht, ob
die Nandus so hießen die so? Keine Ahnung, ich habe schon wieder. Zum Prost. Wohl, wir trinken ein leckeres Leffe.
Leffe.
Aus der Dose.
Ist Leffe holländisch?
Leffe ist belgisch.
Oh.
Ein belgisches Blond. Mag ich sehr. Ist mein Leffe Blond ist mein Lieblingsblondes. Ist
ganz aus lecker.
Oder eins meiner Lieblingsblonden aus Belgien.
Ist ganz lecker.
Und das ist jetzt hier die 0,33er Dose. Schöner ist natürlich aus der 0,75 Flasche. Mit Korken und so. Das ist natürlich netter, aber.
Gibt es hier immer im Wischdepot, ne? Leffe auch in den großen Flaschen.
Ja, ja, die sind nur, wie sagt man das, also der Gegenwert finde ich, also eine Flasche, auch die Flasche kostet ja, ist ja so, Korken kostet, ne? Oben mit dem Drahtkorb drauf und sowas, ne? Das ist ja alles Geld, bezahlst du das alles mit und die Büchsen, die kosten irgendwie 1 Euro, keine Ahnung, 50 oder so.
Ja.
Und so eine Flasche kostet dann 7 Euro oder so. Ne?
Aber die Flaschen kannst du wahrscheinlich auch länger lagern. Die sind wahrscheinlich eher fürs Lagern gedacht. Als ich jetzt, wie hieß denn das? Ich war doch in Holland in so einer Brauerei, Anfang des Jahres oder im Frühjahr. Und da habe ich dann auch gefragt, so, was ist jetzt der Unterschied zwischen den Großen und den Kleinen? Die meinten, ja, kauf auf jeden Fall, im besten Fall zwei von den Großen. Eine trinkst du gleich, eine legst du weg über die nächsten paar Jahre. dass das wohl spannend sei. Auf der anderen Seite, die Dosen, weiß nicht, ob die schlecht werden, aber wahrscheinlich auch nicht zum Lagern gedacht.
Ja, die haben Verfallsdatum, die sind bestimmt nicht zum lange Lagern gedacht. Die haben vielleicht, also hier das Blond hat vielleicht auch ein bisschen wenig Alkohol. Ich glaube, wenn du diese etwas stärkeren hast, die so 10% und mehr haben, dann auf jeden Fall, glaube ich, ist das schon cooler. Bei so einem 5,5-6% oder was, das hat keine Ahnung.
6,6.
So, siehst du, mehr als ich gedacht habe. Aber das so, bei sowas, das ist jetzt kein klassisches Bier, was man jetzt 100 Jahre einlagert.
Ja.
Ja, als Sammlau oder so, weil das ist ja die, ich weiß das von der Chimay, also C-H-I-M-A-Y, glaube ich. Ist auch so eine.
Ist das
so
mit
eine,
den Zwergen?
Nee, nee, ist nicht mit den Zwergen. Das ist auch so eine, wie heißen sie hier? So eine Mönchsbrauerei. Sag nochmal den Namen dafür. Trappist. Ist auch so ein Trappistenklosterding. Und dort gibt es halt immer wieder so jedes Jahr bestimmte Flaschen. Da stehen die Leute einen halben Tag für an, um da irgendwie einen Dreierpack zu kriegen von diesen drei Pullen.
Ja.
Und eben halt in Fässern gelagert und sowas und dann Einzelfassabfüllung und so. Und da gehen die Leute natürlich ab. Und das, da, die Sachen, die werden nicht gleich aufgemacht und leer getrunken.
Ja.
Das sind das so. Jahrgangsbiere und sowas, ne? Und da gehen die Leute halt dann entsprechend ab.
Ich habe,
da kostet so eine Flasche irgendwie 30 Euro oder so, keine Ahnung, wie ein guter Wein.
Ja, sowas Ähnliches habe ich zu Hause und zwar von einer Berliner Brauerei. Und zwar ist es, oh, ich weiß es nicht, ein Passionsfruchtbier. Und da steht explizit drauf, dass du das erstmal mindestens 3 Jahre in den Keller legen sollst.
Ja, ist doch gut.
Spannend.
Ja, finde ich auch gut.
Ja, das liegt jetzt schon 2 Jahre, das heißt nächstes Jahr.
Nächstes Jahr bist du fällig.
Quasi, quasi. Nee, ansonsten Österreich ist wirklich ganz schön, habe ich total unterbewertet vorher. Also es war wirklich, hat Spaß gemacht, auch mal so Wanderurlaub und ja, ein paar Museen angesehen, einfach Natur, das hat Spaß gemacht. Die Kinder waren halt super beschäftigt auf dem Bauernhof. Und kulinarisch ist da auch einiges los.
Das stimmt.
Das macht total Spaß.
Alles auf die Figur.
Ja, das ist richtig so. Kroatien war für mich jetzt so, weiß ich nicht, das ist absolut überbewertet. sehr schön landschaftlich auf jeden Fall. Kulinarisch war es so, nicht viel Neues.
So mediterran, ne? Du isst viel Fisch.
Ja, da gab es sehr, sehr viel Fleisch auf jeden Fall.
Okay.
Das ist mir in Erinnerung geblieben. Nee, ansonsten war das auf jeden Fall auch herrlich. Also natürlich am Meer nochmal schön ein bisschen die Seele baumeln lassen. Der weite Weg dann halt zurück bis zu uns ist halt dann ein bisschen stressig.
Ja, genau, das stimmt.
1200, 1300 Kilometer.
Ist halt ein bisschen wie Italien. Ich bin ja im Herbst auch für 2 Wochen in Istrien.
Ja.
Freue ich mich auch sehr drauf. Mit Family. Ferienhaus gebucht für 2 Wochen und dann von da aus sternförmig ein bisschen die Gegend erkunden, aber
ja.
So immer so Tagesausflüge machen und ansonsten da gechillt.
Ja, ne, wir waren ein bisschen weiter, aber Istrien ist dann weiter oben, glaube ich, wir waren in Dalmatien.
Genau.
Das ist ein bisschen weiter unten noch. Quasi dort, wo dieser Nationalpark ist, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, wo die Karl-May-Filme gedreht wurden. Und da wollten die, also wirklich, das war absolut frech. Ich glaube, die wollten pro Person 55 Euro Eintritt oder so oder 45 für diesen verkackten Nationalpark, haben wir uns dann echt geschenkt.
Ja, da muss man dann überlegen, ne? Das ist natürlich schon ein Haufen Holz.
Ja, wir hatten halt diesen direkten Vergleich mit Österreich zuvor, wo du halt mitten im Nationalpark warst und dort quasi wunderschönste Natur mit Wasserfällen und hast du nicht gesehen. Und dort im Nationalpark ist halt, ja, 2 Wasserfälle und 3 Höhlen oder so. Ist bestimmt auch schön. Haben wir uns dann aber geschenkt und dadurch, dass unsere Zeit dort sehr limitiert war, haben wir uns dann für den Strand entschieden.
Ich lese gerade ein Buch von einem Leipziger Autoren, Clemens Meyer. Das heißt Die Projektoren. So, glaube ich, unser berühmtester zeitgenössischer
Alter, das liest du schon seit Monaten.
Ja, ich hasse dieses Buch.
Okay.
Also ich lese immer nur, mir fehlen noch 100 Seiten oder so und es liegt da wie Blei. Jede Seite ist irgendwie schwer und so. Ich bin gar kein Fan von dem Buch. Das ist über 1000 Seiten lang, ne? Und ich habe jetzt noch 100 to go. Das ist
ein richtig fettes Ding.
Und ich habe zwischenzeitlich schon 3 andere Bücher gelesen und ich weiß ja, wie das so ist, ne?
Ja,
und irgendwie ist das so, so ein Marterpfahl, so ein an dem man so irgendwie geschnürt ist. Auf jeden Fall, warum sage ich Marterpfahl? In dem Buch kommt Karl May immer wieder vor. Und Lex Barker, also der Schauspieler, der Old Shatterhand und so gespielt hat, der spielt in dem Buch, also der ist da ein Charakter in dem Buch. Und das spielt halt auch in Kroatien. Und auch einer der Figuren, die da eine Rolle spielen, der war halt Statist in diesen Karl-May-Filmen und sowas. Und ja, der ist dann quasi, der taucht dann halt sozusagen in diesen frühen Kämpfen in Jugoslawien, es dreht sich viel in Jugoslawien, mhm, also in was damals Jugoslawien war, geht um den Zerfall dieses Landes, die Aufsplittung und die ganzen Kriege, sag ich mal, zwischen dem Zweiten Weltkrieg und den Kriegen in Jugoslawien nach dem Zerfall in den Ende der 90er. Also ein super schweres Buch, anstrengend ohne Ende, viel Krieg, viel Dunkel.
Ich hätte das auch schon in der Hand.
Nee, also ich kann es dir gerne mal in die Hand drücken. Es ist keine Freude, das zu lesen.
Ich habe mich dann nämlich für Wolf Haas entschieden, das Buch Wackelkontakt, was gerade vor auch einem halben Jahr oder so auf den Markt kam. Das ist ziemlich geil.
Also das Buch hat zwei Dinge, die dich so ein bisschen packen könnten. A, der Autor ist Leipziger und ein Teil des Buches spielt auch in Leipzig. Mhm. Also Stotteritz, ich denke, der ist da aufgewachsen, weil da wird relativ viel findet in Stotteritz statt und so. Also es gibt halt immer wieder sozusagen dort so Bezugspunkte zu Leipzig, das ist das eine. Und das andere ist halt eben Karl May, ne? Wenn man das früher gelesen hat, da gibt es Szenen quasi Backstage, wie die Schauspieler im Zug durch Kroatien reisen und Partys feiern und da wild sind und was da abgeht, mhm, und so Themen, ne? Und auch Lex Barkers Tod, der ja tatsächlich in New York am Herzinfarkt gestorben ist, der wird in dem Buch nochmal nachgespielt. Also wie der sozusagen einen Kumpel besuchen will oder eine Freundin oder so und dann läuft er durch New York und dann kriegt er halt so und so und dann bricht er da auf der Straße zusammen und so. Ja. Dann guckst du mal bei Google eben nach oder bei Wikipedia oder so, ne, wie ist denn der wirklich gestorben und ja, der ist in New York. Ja, also ja, krass. Sind so ein paar crazy Dinge, ne.
Ja.
Aber das fällt mir nur gerade so ein. Ich wollte jetzt eigentlich keinen Lektüre-Podcast hier machen. Kauft euch dieses Buch nicht.
Ich habe mir aber auch so einen Klopper gekauft.
Anstrengend, wirklich anstrengend.
Von Christoph Hein, das Narrenschiff. Okay. Liegt noch geschlossen zu Hause, weil ich jetzt auch noch so ein paar hatte, die ich erstmal durcharbeiten musste. Jetzt ist ja die Zeit dafür, aber da schaue ich auch mal. Das hat auch so, keine Ahnung, 800 oder so, aber das ist spannend, finde ich, weil da ja nochmal so die ganze DDR-Geschichte aufgegriffen wird, was auch spannend ist.
Ja, aber das ist, also ich finde, ich dachte, als Leipziger hat man so eine gewisse Verpflichtung zu seinen lokalen Künstlern und sowas.
Ja, finde ich auch gut.
Ist ja auch nicht mehr so schlecht. Und passt doch eigentlich prinzipiell. Ich glaube, mit dem kann man gut einen saufen gehen, mit dem Autor. So, wenn man das Buch so gelesen hat, denke ich, ist bestimmt am Tresen ein guter Typ. Mhm. Aber das ist der hat da irgendwie 7 Jahre dran geschrieben oder so. Das merkt man auch. Mhm. Ne? Das ist halt so ein hartes Ding. Aber gut.
Was hast du so getrieben, Whisky-mäßig?
Whisky-mäßig? Ich wollte ein Bushmills-Tasting machen, was aber nicht geklappt hat.
Weil du wolltest mitmachen oder du wolltest eins?
Ich wollte mit meinem Bruder und meinem Kumpel Tobi.
Ah, okay.
Ihr und ich habe die selber. Causeway Collections gesammelt, also nicht ganze Flaschen, sondern Samples.
Ja, da gab es ja ganz viele von.
Genau, und da so 5, 6 Stück hatte ich auch zusammen. Aber wir haben es nicht geschafft, weil erst war, ich glaube, mein Bruder krank, dann war Tobi krank. Also wir haben es irgendwie nicht geschafft in der Zeit. Und da muss ich mich jetzt nochmal drum kümmern, dass wir das online irgendwie nachholen. Das ist natürlich ganz spannend. Dann habe ich mit meinem Bruder eine Woche verbracht bei meinen Eltern im Osnabrücker Land. Mhm. Und da haben wir natürlich jeden Abend, also nicht jeden Abend, 3 Abende, so ungefähr, uns der Bar gewidmet und haben endlich mal
aufgeräumt
und diese ganzen Nüsselflaschen, die da rumstanden. Also ihr müsst wissen, ihr liebe Zuhörer, mein Bruder und ich haben eingesetzt, wer eine leere Flasche rausnimmt, muss eine volle reinstellen aus seinem Stash. Und deswegen sind da überall Flaschen, wo noch so 2 Finger breit drin sind. Und ich habe zu meinem Bruder gesagt, du, wir müssen da jetzt mal was dran ändern. Und ich glaube, wir haben bestimmt, keine Ahnung, 2 Hände voll Flaschen da leer getrunken. Leer getrunken im Sinne, weil halt wirklich nur noch überall so ein Nüssel drin war. Und das war sehr lustig und hat Spaß gemacht. Bei besserem Wetter, was nicht so oft war, irgendwie draußen, ansonsten drin, schön am großen Tisch, Haufen Flaschen vor der Brust und den ganzen Tisch vollgestellt und einfach so ein bisschen quer gesoffen.
Fantastisch.
War sehr nett. Das war sehr nett. Genau. Das war, glaube ich, so das Ding.
Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas Whisky-mäßiges gemacht habe. Gar nicht. Du hast mir hier so eine Flasche hingestellt. Ich habe eine Flasche gekauft, einen Boff Moore 16. Port Cask aus dieser aktuellen Serie.
Ja, das ist eigentlich eine Travel Retail Serie.
Ja.
14, 16, 19.
Genau.
Parallel zu 12, 15, 18. glaube ich.
Und aber zweimal 12, 15, 18, weil die gibt es einmal als normale Variante und einmal als relativ preisintensive Sherry.
Das ist die neue Variante. Genau. Und die sind irgendwie parallel so rausgekommen und jetzt gibt es halt, wie gesagt, also Beaumont haut raus auf dieser Ebene und das ist halt, ja, finde ich ganz lustig. 43% und immer ein besonderes Fass. Ich glaube, der 14er ist Port. Oder ist
der Rotwein? Nee, der 16er ist Port, der 14er ist Port, ist Rotwein.
Rotwein,
genau. Bordeaux und der 19er
hast du gekauft, Pinot Noir oder sowas.
Ist auch Rotwein.
Ja.
Ein relativ leichter.
Schön. Ich habe die alle drei.
Spätburgunder.
Alle drei.
Du hast alle drei gekauft? Stimmt, du hast dir den 19er letztens so günstig geholt irgendwo, also in Anführungszeichen günstig, nicht zu vergleichen.
Für einen Beaumont 19 günstig.
Mit dem Beaumont 19 von Amazon damals für 100 Euro, aber trotzdem noch relativ okay, ne?
Ja.
Habe ich auch überlegt, ich finde einfach die Aufmachung auch schön. Also bei dem 19er, da sitze ich immer noch da. Und
es wird ja immer geschimpft, dass sie zu wenig Dampf haben, zu wenig Prozente. Ich habe mich da bei Beaumont irgendwie so ein bisschen auch mit versöhnt. Mit diesen 40% oder 43%.
Ja.
Ich komme damit gut klar. Das ist schlabberig, das ist natürlich sehr süffig.
Ich wollte gerade sagen, ich finde das absolut in Ordnung. Das muss nicht immer die Fassstärke sein, aber das haben wir ja schon relativ häufig festgestellt, dass wir sowieso unseren Sweet Spot bei 48,5 haben oder bei 48. Insofern sind auch die 43 mal in Ordnung. Ich brauche das immer nicht so hart. Und gerade bei den Süßweinfässern ist es irgendwie auch ganz angenehm. Olli wird hier gerade von seiner Spülmaschine ein wenig abgelenkt. genau, insofern Beaumont habe ich mir gegönnt. Ansonsten lange irgendwie nichts. Aber bevor die großen Ferien losgingen, haben die lieben Leute von Elixier Distillers, die ja die Turmer Brennerei gekauft haben, ein paar 10-jährige oder ein Triplett 10-jährige Turmors rausgebracht, die alle drei in unterschiedlichen Fässern reifen durften. Die sogenannte Blueprint Cask Program heißt das Ganze. Oh, Olli. Genau, gab es drei Stück. Einen aus einem Cream Sherry Cask, einem aus einem Toasted Barrel und einem aus Bourbon Barrels. Relativ viele verfügbar, waren relativ teuer für den Anfang. Jetzt gibt es die inzwischen ziemlich günstig. Die haben, glaube ich, erst 80 Euro gekostet. Und wenn man Glück hat, findet man sie jetzt für 10, 15 Euro weniger.
Ich finde, für ein Inaugural Release, was das ja wohl darstellen soll, wenn ich es richtig verstanden habe,
ist es nicht.
Dann ist es aber sehr günstig.
Ist es nicht?
Mit 3.700 Flaschen oder wie viel es davon gibt.
Weil, also das ist noch kein Inaugural Release mit dieser Serie, wollten sie erstmal zeigen, welche Fässer sie für das zukünftige Standard-Bottling 10 Jahre verwenden wollen und wie der quasi dann zusammengesetzt ist und was die einzelnen Bestandteile sind. Das heißt, man kann jetzt diese drei kaufen irgendwie, kann mal probieren, was kann die Brennerei als 10-Jährige. Und dann wird jetzt quasi der 10-Jährige zusammengebastelt und kommt dann nächstes Jahr, glaube ich, auf den Markt.
Das würde dann heißen, da bietet sich natürlich ein Deconstruction-Tasting an, was finde ich auch immer eine sehr spannende Sache. Das hatte ich einmal bei dem Powers 12. Mhm. Ne, da gab es ja, da hat ja der Global Brand Ambassador über den Celtic Whisky Shop konnte man das kaufen.
Ja.
Da gab es halt quasi die Fassproben von den Bestandteilen, ne? Also den Sherry und den Ex-Bourbon Fässern. Und das fand ich super spannend. Das könnte man natürlich dann entsprechend hier auch machen, ne? Wenn du die drei hast und den Zehner, wenn es denn dann einen Zehner gibt, weiß man ja nicht, aber wenn dann ein Zehner Turmor kommen sollte, könnte man die drei natürlich nehmen und dann
auseinandernehmen das Ganze.
Oder sich selber so einmixen.
Wir nehmen die heute auf
aber jeden Fall. Aber ich finde, das ist ein spannendes Konzept.
Ja.
Gab es das schon mal?
Dass die zuvor rauskamen.
Dass sozusagen Bestandteile rauskamen und so ein ich sage nochmal Deconstruction Set, weil so würde ich es jetzt nennen.
Offiziell, glaube ich, gab es sowas noch nicht. Es gab mal so ein paar Sachen, ich weiß noch, als Waterford quasi ganz neu war,
Waterford,
haben die so Vlogger so ein Set geschenkt bekommen. Wo im Endeffekt, warte mal, wir fangen mal, wenn dann, glaube ich, mit dem.
Ich würde die alle drei.
Achso, ja, baller alle drei rein. Und
probieren sie alle,
genau,
oder?
Genau. Da war das so, da haben die Blogger und Vlogger so ein Set bekommen mit ich glaube, 4 Samples, die alle unterschiedliche Gerstensorten hatten. Du sollst halt rausschmecken, was
dann nicht so viel rein, ne?
Ja, welcher war. Das war ganz spannend, aber so wie hier habe ich es auch noch nicht erlebt. Und ich habe mir im Fassstark-Forum, da hat jemand eine Teilung gemacht. Und insofern vielen, vielen Dank an Mr. Bird aus dem Fassstark-Forum für die Teilung.
Wie der Vogel?
Genau. Von allen dreien. Und ich habe mir von jedem 5 CL-Sample bestellt, weil ich es einfach spannend fand, so einfach mal zu probieren. Erstens, ich mag Tormor. Wir hatten, glaube ich, mal im Sample-Set einen alten 88er Tormor. Ich hatte selber schon die alte 10-jährige Abfüllung aus den 80er, 90er Jahren mit diesem rot-gold-schwarzen Label und dem knallroten Schraubverschluss. Die waren ganz, ganz fantastisch und mag die Brennerei tatsächlich ganz gerne. Insofern war ich da sehr interessiert, was da jetzt bei rauskommt.
Die Flaschen hatten so einen Schliff, ne?
Die hatten so einen Schliff,
so genau. Karaffenschliff,
ne? Ja, das war aber, glaube ich, kein Schliff, das war gepresst.
Das sah aus
wie sollte aussehen wie ein Schliff, genau. War aber gepresst. Und es war ein ganz, ganz erst billig aussehender Plastikdeckel, der aber super massiv war. So, und die Dinger waren halt geil. Die gibt es irgendwie als 5-, 8- und 10-Jährige, glaube ich, weiß nicht genau. Die haben super viel Spaß gemacht, ja.
Womit starten wir? Bourbon Barrel?
Bourbon Barrel. Genau, von dem erwarte ich mir tatsächlich am meisten, glaube ich, vom Bourbon Barrel, weil erstens Barrel, zweitens wahrscheinlich relativ viel Platz für den Brand. Bin mal gespannt. Nase, erste Nase auf jeden Fall. Bisschen fruchtig, bisschen vanillig, frisch, leicht zitrisch. Ganz schön alkoholisch, muss ich sagen.
48%.
48 Volumenprozente. Das stimmt. Wir haben hier die Whisky Base ID 275819.
Er hat so eine schöne Muffigkeit auch, die dem so ein bisschen Tiefe gibt, finde ich. Mhm. Also ich finde das jetzt erstmal gar nicht schlecht. Er ist sehr hell, das mag ich ja auch. Ich mag ja immer nicht so diese gelben, quietschsüßen Honig. Bourbonfässer, sondern
ja.
Das ist halt, kann man mitarbeiten.
Mhm. Also, Nase gewöhnt sich so ein bisschen dran, ne?
Ja, muss vielleicht auch, wir haben jetzt
getreidig
gerade,
ist er auf jeden Fall
eingegossen, ne? Vor einer Sekunde, vielleicht muss der auch mal 2-3 Minuten stehen.
Ja, aber der wurde ja schon beim Versampeln umgefüllt und so, der hat auf jeden Fall schon ein bisschen Sauerstoff bekommen. Und fürs Riechen finde ich es okay. Ich finde, sie also riecht sehr, sehr nach, ich sage immer gerne, prototypischen Whisky.
Ja, genau.
Ne? Also
wenn du jemandem erklären möchtest, was Whisky ist, drück das Ding in der Hand, sag, riech dran. Das ist schon.
Mhm. Aber
ich hatte für eine Sekunde so einen Glen Grant-Moment beim ersten Riechen.
Ja, das Getreidige.
Getreidige.
Sind wir wieder bei Glen Grant, ja.
Spritzig in der Nase.
Das ist so. Aber schön. Also jetzt auch die Nase gewöhnt sich so ein bisschen dran. Jetzt am Anfang war es ein bisschen, aber ich habe lange keinen Whisky mehr verrochen, von daher könnte das auch das sein. Tormor früher, ich überlege gerade, die waren Teil von Pernod Ricard. Und
es gab diesen 14er und den 16er.
Lass mich ganz kurz überlegen. Ich glaube, The Whisky Exchange wurde gekauft von Pernod Ricard und Teil der Bezahlung war die Tormor-Brennerei.
Genau, irgendwie so, ne? So ein Deal.
An Elixir Distillers. Geiler Deal. Also, das ist eine alte, oder was heißt alte, eine relativ alte Brennerei, die tolle Sachen macht.
Die aber auch mal so ein bisschen unterm Radar ist, ne? Also, ich weiß, es gab über Jahre diese beiden Abfüllungen. Heute würde man sagen, ein 14er und 16er mit 48%, coole Sache.
Ja.
Aber die sind trotzdem nicht so steil gegangen in der Zeit. Die gab es halt immer irgendwo so nebenbei stehen.
Mhm.
Und dann waren sie auf einmal weg.
Tja. Das stimmt. Die gab es immer, ich überlege gerade, zu relativ okayen Preisen.
Ja, ein Profi oder so, keine Ahnung. 45 Euro für den 14er, vielleicht 60 für den 16er oder so.
Ja.
War okay.
Ja. Ich habe gerade, glaube ich, Quatsch erzählt. So alt sind die gar nicht, oder? Tormor?
Die Distillerie? Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, Tormor ist erst irgendwie Mitte des 20. Jahrhunderts. Ich muss da mal nachgucken.
Es kommt ein bisschen Honig durch.
Ich glaube, die sind doch erst
mehr Vanille. Mhm.
Also die nach dem Krieg gegründet wurden. Ich probiere mal.
Ja, zum Wohl. Ein schönes Ausklingen. Ein sehr schönes Ausklingen.
Hm. Geil. Geiles Mundgefühl. Mhm. Angenehme Alkoholstärke auf der Zunge. Also keineswegs jetzt, ich habe heute noch keinen Whisky getrunken oder irgendwas. Überfordernd. Vor allen Dingen süß. Das Getreidige kommt durch. Ganz leichte Grapefruit-Note am Ende. Ein bisschen Kaffee, was ich ganz spannend finde. Jetzt hinten raus.
Mhm. Hättest du gesagt Kakaobohnen.
Mhm. Kakao, Kaffee. Ich also eher so an
nicht der süße Kakao, sondern so diese, diese Bit-Back-Kakao, ne?
Mhm. Mhm. Also für mich geht es eher in Richtung so Kaffee, aber ja, kann, also ähnlich. Schön. Unaufgeregt.
Ich finde das Mundgefühl deutlich gegenüber der Nase vorne.
Total, ne? Das hat man selten. Normalerweise wird ja auch bei dem, weiß ich nicht, vor allen Dingen für die Nase geblendet. Jetzt ist auch die Nase noch schöner. Hübsch. Aber, muss ich sagen, Normalpreis 80 Euro ist mir zu fett dafür.
Nein, nein, nein. Das ist, weil es limitiert ist und weil es eben dieses Blueprint ist und so.
Ja, aber so limitiert ist es nicht. Also es gibt, glaube ich, weiß nicht, 5.000, 6.000 Flaschen.
Nee, 3.000 irgendwas.
Ach so.
Weltweit.
Ja, 6.000 insgesamt bei drei, ja.
Also 9, 3.000 irgendwas.
Stimmt, es sind ja drei, nicht zwei. Ja.
Genau, es sind drei. Also irgendwie, man merkt, Tim ist in Ferien.
Bis Bio war noch nie meine Stärke.
Biologie nicht aufgepasst.
Mhm. Geil. Top.
Top. Nee, also es ist auf jeden Fall, sind das gar nicht so viele Flaschen, aber der Preis schreckt natürlich komplett ab. Wenn ich jetzt so ein jemand wäre, der mal Lust hat, später mal ein Tasting zu machen, würde ich mir jetzt das Set holen, wegstellen.
Ja.
Und dann kann man bestimmt coole Tastings machen damit. In der nahen Zukunft. Oder mittleren Zukunft.
Ja.
Wenn dann die Core Range draußen ist und so, wenn du dann so ein bisschen Parts davon hast. Aber ansonsten sind die 80 Euro.
Das Bot, also die drei Bottlings sind auch absolut nur für den Nerdmarkt.
Mein Handy bimmelt hier irgendwie rum gerade.
Nur für den Nerdmarkt tatsächlich bestimmt. Also erstens, geile dunkle Flasche. Zweitens, das alte Etikett von diesen 70er Jahre Tormors. Die es damals schon gab. Das heißt, dieser Schriftzug mit diesem ganz schön filigran gezeichneten Tormoor ist da auf jeder drauf. Zweitens, genau das Ding, Deconstruction Tasting in der Zukunft. Kaufst du jetzt einfach die drei Flaschen, hast du echt was Cooles zu erzählen oder für Leute, die Whisky-Tastings machen oder mit Freunden machen. Hast du schön vier Whiskys, wenn irgendwann der Zehner da ist, die du miteinander verkosten kannst und schauen kannst, wie funktioniert das Ganze. Und tatsächlich auch der Preis, der, glaube ich, den Otto-Normalverbraucher eher abschreckt, den Whisky-Nerd vielleicht nicht ganz so. Und jetzt inzwischen, wie gesagt, ich habe jetzt die ersten Shops gesehen, die das Ding irgendwie mit 20% Rabatt schon reingestellt haben. Weil zumindest einzelne, ich glaube hier das Sherry-Ding ging ganz gut. Und das Bourbon-Teil, aber wir kommen gleich noch zu einem, was war es, Toasted Barrel. Der war so, den kriegst du eigentlich überall noch relativ entspannt. Aber insofern finde ich das eigentlich ganz spannend als Whisky-interessierter Mensch, die drei eigentlich zu haben, um es dann irgendwann zu probieren. Aber ich setze da natürlich voll und ganz auf die Community, dass dann irgendwelche Leute das gekauft haben und ich dann bei einer Flaschenteilung mitmachen kann, nochmal.
Ja, du, definitiv. Und es ist ja auch so, ne? Jetzt mal so eben 240 Euro auf den Tisch legen, einfach nur für einen Schrank, ne? Das ist ja auch wieder so eine Sache, ne? Das ist ja, wie gesagt, das sind ja keine 40-Euro-Flaschen, sondern eben 80-Euro-Flaschen.
Mhm.
Und selbst mit Rabatt bist du dann auch bei 200 Euro, ne, die dann einfach nur erstmal im Regal stehen. Nochmal, für Nerds, für Leute, die da sich was von versprechen, weil es eben so wenig Möglichkeiten gibt, so eine Dekonstruktion umzusetzen, für die ist es natürlich dann wiederum spannend, aber da muss man schon ja, eine gewisse Affinität zu solchen Nerd-Dingen haben. Nerd-Kram. Mhm.
Aber finde also den Ansatz finde ich total cool und da merkt man, dass die Leute bei Elixir sich da Gedanken machen. Ich hatte ja Anfang des Jahres oder im Frühjahr dieses Tasting, wo es um diese Macbeth-Serie ging. Das sind ja auch der Olli, wie heißt der, Corton, der da ja federführend ist, der hat dann auch gesagt, so ja, die haben auf jeden Fall viel vor und sind selber totale Nerds, die halt wie zwei, drei große Jungs sind, die da irgendwie auf einmal auf eine Spielwiese gelassen werden, wo sie coole Sachen machen dürfen. Und das jetzt mit einer inzwischen dann eigenen Brennerei und nicht nur als unabhängiger Abfüller, gibt, glaube ich, nochmal eine ganz, ganz coole Perspektive auf die ganze Sache, was man da halt alles noch machen kann. Und man merkt das ja aber insgesamt, glaube ich, bei den Brennereien, dass die jetzt inzwischen verstanden haben, was ist das Zielpublikum, also jetzt auch zuletzt Scapa, dass die mit ihren drei Core-Releases dann einfach gesagt haben, okay, wir erhöhen die Alkoholzahl, wir verwenden sogar, ich glaube, der 21-Jährige, der hat ja über 50 Volumenprozent, glaube ich.
Ja.
Ne? Die anderen 48 Volumenprozent, die haben dann so verstanden, okay, Geschmack soll fett sein, soll auch ein bisschen fordernd sein, und Spaß machen. Das ist eigentlich eine ganz nette Entwicklung und glaube ich auf der anderen Seite ist ja gerade die Flut, die da ist, weil die Umsätze so eingebrochen sind, ja, warum sollen sie Wasser verkaufen?
Wenn sie das bei dem Preisgefüge steht ja sowieso das nicht größtenteils im Supermarkt, so, ne? Sondern
ja.
da wird vielleicht ein Scapa 12 noch stehen, 12er war das denn, ne? Oder 10er, 12er? Was war der Junge? 12er, ne?
Ich glaube, das waren 10er, 16er und 10er. 21er.
Auf jeden Fall auch der 10er war ja irgendwie mit 50 Tacken oder sowas dabei, ne? Mhm. Und im Supermarkt kostet er wahrscheinlich 60 und dann bist du schon irgendwie bei der Premium-Range im Supermarkt und von daher glaube ich, ja, wie sagt man das? Da ist auch Scapa nicht unbedingt, du musst in die obere Schublade greifen. Genau. Der Tim sucht Bier. Und er findet Bier. Alles gut, das ging jetzt leider nicht unverdächtig, ohne.
Alles gut?
Ohne was zu sagen. Nee, ich wollte sagen, also das ist natürlich schon ein Premium und den Supermarktkäufer, der braucht vielleicht die 40, ne? Aber der Fachhandelskäufer, der will vielleicht ein bisschen mehr auch mal und dann kann man das auch machen und dann hat man die Nerds mit abgeholt.
Eben.
Und die Nerds sind ja oft die Whisky-Fans sind ja oft diejenigen, die bei Originalabfüllungen leider leer ausgehen.
Hm? Inwiefern?
Nee, weil die sind ja dann oft eben mit geringerem Alkoholgehalt etc., ne? Sondern die wollen ja dann eher unabhängig abgefüllt, ne? Weil Single Cask, weil sonst was. Und das reine Vergnügen ohne Farbe, ohne irgendwie, ne? Schau Lafroig, ne? Selbst als Luffy-Fan ist man ja auch arg gebeutelt, ne? Oder als Lager-Fan oder sowas. Ne?
Aber zum Beispiel der Luffy 18, der jetzt wieder auf den Markt kam, der hat ja auch wieder 48 Volumenprozent.
Ja, nee, alles gut. Ich will nur sagen, also ja, das stimmt, ist richtig. Und es gibt ja auch den Quarter Cask und so, ne? Aber es gibt halt eben halt auch viele Abfüllungen aus dem Originalbereich, Originalabfüllungen, die halt eben dann auch für die breite Masse mitgedacht sind.
Ja, ne? Und ist ja auch super so.
Ist auch fein so, genau. Die müssen ja auch ihr Volumen machen, sonst wird das ja auch nicht funktionieren. Aber nichtsdestotrotz, deswegen verstehe ich, warum das auch ein cooler Move ist, zu sagen, nee, wir machen auch Originalabfüllungen, weil wir eine kleine Brennerei sind, mit wahrscheinlich einem geringen Kreis von Fans. So oft werden unsere Bullen nicht gekauft. Mhm. Dann machen wir halt eine Ausstattung, die halt auch entsprechend für Whisky-Fans auch da ist. Ob man das nun mag, den Destillier-Charakter oder nicht. Wir haben es ja probiert. Wir fanden die eigentlich ziemlich lecker. Von daher passt das schon.
Ja, die haben wir eigentlich alle probiert, ne? Stimmt.
Wir haben die drei Stück. Du hast das Line-Up bestellt, genau.
Aber der wird jetzt immer schöner. Der braucht ein bisschen Zeit hier.
Oh, der lass die mal stehen.
Süß und keksteigig.
Toasted Barrel oder Sherry, was möchtest du? Toasted, ne?
Ja.
Ich würde auch sagen. Das Toasted Barrel heißt, dass wir wahrscheinlich Virgin Oak haben, oder?
Das weiß ich eben nicht. Habe ich auch nicht so wirklich was dazu gefunden. Toasted sind nämlich meiner Meinung nach eigentlich alle. Oder?
Ja, also zumindest die Bourbonfässer.
Ja, ja, auch die Sherryfässer müssen ja getoastet werden, weil ansonsten kann, ja doch, du kannst ja sonst die Fässer nicht, die Dauben nicht biegen. Die müssen ja erhitzt werden zumindest.
Ja, okay, das stimmt, aber dieses Toasten, wie man das jetzt in den USA macht, das macht man ja, nachdem das Fass fertig ist.
Das nochmal richtig ausbrennen, dass eine Holzkohleschicht entsteht, meinst du jetzt?
Genau. Also nicht charren, sondern also auch toasten.
Ja, aber das meine ich also, ja. Toasten ist ja im Endeffekt, also weil das... Vielleicht kann uns jemand berichtigen von euch Spezialisten da draußen, aber für mich ist Toasten eigentlich der Prozess, wo ein Fass so erhitzt wird, dass zwar eine dünne Holzkohleschicht, also ganz fein entsteht, aber im Endeffekt nur die Zucker quasi aktiviert werden, die im Holz sind. ja, damit das quasi alles ein bisschen süßer wird und das freigegeben wird im Endeffekt. So, deswegen gibt es ja auch diese SDR-Cask, ist ja auch Shave Toasted Recharred.
Genau, beim Toasten wird erhitzt.
Genau.
Also ist einfach nur Hitze und beim Charren wird ausgebrannt, ausgekohlt.
Genau, ist der Prozess, glaube ich, einfach nur länger, dass dort eine richtige Holzkohleschicht entsteht.
Oder mehr Flamme oder so,
keine Ahnung. Genau. Ja. Und das heißt, wir sind jetzt hier nicht beim, also ist jetzt keine fette Holzkohleschicht, aber schon, das ist jetzt die Frage.
Also ich weiß nicht, ich würde das jetzt, ohne das zu wissen.
Der Schnüffel ist auf jeden Fall süßer.
Ich würde so interpretieren, dass es ein Virgin Oak Fass ist, was halt getoastet wurde. Toasted Barrel.
Okay.
Weil da steht ja nicht irgendwie shaved and toasted oder sowas oder irgendwas anderes, sondern es steht ja einfach nur toasted. Mhm. Deswegen würde ich denken, junges Fass, getoastet. Mhm. Also Virgin Oak. Mhm. Virgin Oak ist ja eigentlich nicht so ein schöner, das mögen ja viele nicht und deswegen steht es vielleicht nicht drauf auf der Flasche. Also für Nerds ein bisschen unklar gehalten, finde ich. Aber vielleicht interpretiere ich da auch nur zu viel rein.
Tja.
Aber es riecht gut. Es riecht gut. Ich muss mal kurz den anderen mal riechen zum Vergleich.
Ja, es steht halt, ich gucke gerade noch mal so eine, hier steht es ja, nach seiner Destillation wurde dieser Scotch in speziell getoastete Eichenfässer abgefüllt. Mittels einer intensiven Hitzebehandlung hat man sichergestellt, dass die inneren Holzschichten besonders starken Einfluss auf die Aromen. Ja, erzähl mir keinen Scheiß, das macht, also, hä?
Matured in Oak.
Ja, genau. genau. Also.
Es ist auf jeden Fall anders.
Es ist süßer.
Es ist süßer.
Ich rieche schon, es ist süßer.
Es ist eichenwürziger. Mhm. Ist viel eichenwürziger. Riecht man nochmal an dem anderen. Viel weniger Holz.
Der ist mir jetzt schon unangenehm in der Nase. Der Bourbon Barrels, der ist total
filigran. Der ist ganz zart.
Der ist, genau, filigran. Und, ja, schön. Also schön.
Ja.
Ne? Und der hier jetzt so.
Also, du hast hier so die Ballerina und der andere ist der Bauarbeiter.
Ja, das ist wirklich so. Nein. Na komm. Ja, ich bin gespannt, was das wird. Wie gesagt, auch die Nase, die ist zwar tiefer, das muss man schon sagen, das bringt natürlich diese Süße irgendwo mit. Also ein paar tiefere Aromen und fetter auf jeden Fall. Aber ist mir ein bisschen too much schon, jetzt schon in der Nase auf jeden Fall.
Ja, probier mal. Ja, das ist, glaube ich, auch nicht so mein Fall.
Mhm. Weißt du was? Wenn ich den blind verkostet hätte, hätte ich gesagt, das ist ein deutscher Whisky. Weißt du?
Es ist genau das. Es ist Virgin Oak. Hm. Es ist ein bisschen grün, bitter. Also diese so ein bisschen unreife Bitternis. Mhm. Es hat sehr viel Holz.
Oh.
Mund ist gleich furztrocken.
Ja, aber irgendwie auch nicht.
Von der Süße aus der Nase finde ich nicht mehr viel übrig. Mhm.
Es ist typisch.
Belegt komplett den Mund. Mhm.
Das ist das, was deutsche Whiskybrenner machen. Das sind die Fässer, die deutsche Whiskybrenner verwenden, in Größenordnungen, weil es schmeckt genauso wie das Zeug, was hier so viel unterwegs ist.
Ich sag mal, davon 5% in so ein Batch rein, ne? Ist okay.
Ja, ein bisschen tiefer erzeugen.
Macht Compassbox auch, ne? 5% irgendwie so ein komisches Fass da noch irgendwie dazu kippen, ne? Aber wenn du davon 30-40% in deinem Whisky drin hast, kriegt der, glaube ich, keine schöne Note.
Das weiß ich nicht, wie sich das dann. Also, wir können ja nachher mal die restlichen noch verblenden.
Das werde ich auf jeden Fall machen. Aber ich werde mit dem Toasted Barrel vorsichtig sein.
Ja, da musst du wirklich vorsichtig sein. Also, das ist schon sehr intensiv, ne? Das ist ein ganz schöner Knaller.
Der macht das Bourbon Barrel auf jeden Fall platt. Wenn du die beiden 50-50 zusammenkippst, schmeckst du nur den Toasted.
Ja. 100%. Aber das Bourbon Barrel, jetzt, wenn du auch dann danach riechst, nochmal dran, ne? Dann ist es wirklich, es wird immer schöner.
Die Ballerina.
Ja. Das ist krass. Ja. Also das Witzige ist, dadurch, dass ich so eine Assoziation mit dieser Aromenwelt vor allen Dingen bei deutschen oder bei jungen Whiskys habe, denke ich, würde ich den halt auch, wenn ich den blind verkosten würde, wahrscheinlich auf jünger schätzen als 10 Jahre. Wir haben ja gerade mindestens 10-Jährigen im Glas.
Ja, aber auf der anderen Seite, ja. Aber wenn das wirklich Virgin Oak ist, ne? 10 Jahre.
Das könnte auch ein 3-jähriger Tü sein.
Die sind leckerer.
Ich meine nur.
Da wäre der Rohbrand schon.
Kurze besser. Frage, warum hast du mir eigentlich ein Loch Lomond im Glas gegeben?
Ich hatte keinen anderen Tumbler. Willst
du mir irgendwas sagen?
Ich hatte keinen anderen
Tumbler. Obwohl, du hast einen Singleton. Pass auf, wo ich das gerade sehe. Loch Lomond und Singleton. Wir hatten jetzt Abiball und ich habe als Abschiedsgeschenk habe ich eine Flasche Loch Lomond von meinen SchülerInnen bekommen. Und zwar kein Loch Lomond, sondern es gibt doch, das kennst du sicher auch, den Blend früher oder ehemals Blend Glengarry. Mhm. Und heutzutage gehört die Marke Glengarry Loch Lomond. Das heißt, Loch Lomond hat bis vor weiß ich nicht wie vielen Jahren Glengarry als Bottling abgefüllt, aber mit Single Malt. Es steht drauf Glengarry als Marke und dann Distilled at Loch Lomond Distillery.
Das ist, aber die machen ja auch Grain.
Da muss ich nochmal gucken.
Die machen ja beides. Das sind ja die einzigen, die einen Single Blend machen können.
Ja, ja, warte, also, aber es ist ja, es steht, glaube ich, Single beides. Malt drauf. Glengarry. Weil ich habe ja
ist das eine aktuelle Abfüllung oder was Altes?
Das ist relativ aktuell.
Okay.
Jetzt habe ich mein Telefon, das rauscht immer so. Es steht da.
Tim macht die Interferenzen.
Single Malt Scotch Whisky.
Ja, dann ist es ein Single Malt.
Es ist ein Single Malt, steht drauf. Und ich habe ja aber einen Glengarry aus den 60ern. Da war St. Magdalene da drin.
Mhm.
Und dann etwas später gab es Glengarry nicht mehr von St. Magdalene, sondern nur noch von Oben.
Oben, genau. Ne, das steht auch immer auf der Flasche drauf. Das steht
immer auf den Flaschen drauf.
Ja, genau.
Ja, und von daher fand ich es irgendwie ganz witzig, erstens, weil ich habe irgendwann mal diese St. Magdalene Flasche gekauft. Dass ich jetzt quasi die noch habe, das heißt, ich muss mir noch die von Oben besorgen.
Besorgen, von Oben besoben.
ja, das fand ich ganz witzig. Also diese Flasche habe ich irgendwo mal gesehen und ich war total überrascht. Krass, das ist ja schon, ich habe die im Internet mal gesehen oder in irgendeinem Blog oder hast du nicht gesehen, dass sich da meine SchülerInnen ganz schön Gedanken gemacht haben.
Ja, und nochmal zur Erklärung für die Hörer, die das nicht verstanden haben. Ich schenke das Leffe Blond, das Bier, was ich in Dosen habe, in Whisky-Tumblern aus, weil ich finde die zum Biertrinken eigentlich ganz gut geeignet, diese großen Tumbler.
Das ist sehr angenehm, ja.
Und ich habe von allen immer zwei, aber es war jetzt gerade nur einer von jedem nur so vorne im Regal. Deswegen habe ich einen Singleton-Tumbler, die jetzt mit dem 12er, ich weiß gar nicht, welcher Singleton das ist, Glen Ord, welcher ist der Standard 12er? Ich weiß es gar nicht.
Dufton,
genau. Wo der dabei war. Und Tim hat den Loch Lomond The Open mit diesem Rotweinfass, was war denn das? Da gab es auf jeden Fall mal eine Rotweinfassabfüllung mit zwei Gläsern und das waren auch, also wie gesagt, zwei Tumbler dabei. Habe ich bei meiner ersten Whisky-Klassenfahrt, die noch Jason organisiert hat, da gab es den mal in einer Blindverkostung und ich fand den total gut blind. Mhm. Dann Loch Lomond, oh Gott.
Ja. Scheiße.
Nee, da war ich ja schon wieder fein mit Loch Lomond. Da hatte der Büssing mich ja schon wieder überzeugt vorher, dass das gar nicht so schlecht ist.
Ich glaube, so ganz überzeugt sind wir noch nicht, Sebastian.
Sebastian sind wir noch nicht. Du musst dich musst noch mal hier eine Runde vorstellen. Musst noch mal pitchen bei uns.
So ein Dram Good Cask wäre schon notwendig.
Nee, sehr gut.
Ja.
Grüße an den Büssing.
Ja, lieber Mensch. Lieber Mensch.
Auf jeden Fall.
Ja. Ich habe gerade noch mal probiert vom Turmer. Wird nicht mein Favorit. Ist mir von allem zu viel. Ist okay. Also ich kann jetzt, ja, nee, das ist mir einfach zu viel. Also es ist jetzt nichts dabei, was so richtig eine Fehlnote ist oder so. Aber das Fass macht nicht so viel Spaß. Also das ist mir zu stressig irgendwie. Ist nicht so nice. Und Turmer aus dem Sherry-Fass habe ich, glaube ich, noch gar nicht probiert, muss ich sagen, weil das Ding, was wir damals im Sample-Set hatten, das war ein Bourbon-Fass, glaube ich, ein ausgelutschtes 88 destilliert, ein paar Jahre später abgefüllt. Das war, glaube ich, auch nur 18, 19 Jahre oder so von Signatory Vintage. Diese Kupferdosen-Edition war das damals. Das war geil, das Zeug. Der war richtig gut. Und ich habe auch noch so eine Granate oder zwei davon zu Hause stehen, weil ich das damals so gut fand, dass ich mir nochmal jetzt und die hat man damals, also wirklich 88er Turmoor für, weiß ich nicht, 75, Puffi. Nee, ja doch, den damals.
2015, 2016 hast du das für 60 Euro oder so gekriegt.
Ja, das, und jetzt inzwischen kriegst du aber auch für unter 100 auf jeden Fall, dass du das mal bekommen. Jetzt könnte es ein bisschen mehr werden. Da hatte ich bei unserem Kumpel Marco mal noch einen, glaube ich, gekauft aus, weiß nicht, 94 oder so. Das war diese Gordon MacPhail Connoisseur's Choice oder sowas. Damals cool. Diese hübsche Abfüllung mit diesem grün-beigen Label da, was es da mal gab. Mhm. Bin ich Fan von tatsächlich. Und wie gesagt, ich hatte mir in Italien mal dann diesen 10er Original abgefüllt und das war ja auch fantastisch. Den haben wir in Corona damals, lang ist es her zum Glück, haben wir einen Online-Stammtisch gemacht. Und da hat jeder,
verrückt, ne?
Also mehrere, wir haben einen gemacht mit ausschließlich irischen Abfüllungen.
Oh ja, das stimmt.
Und da haben wir noch einen zweiten gemacht und da habe ich diese Turmoor-Buddel aufgemacht und verschickt und im Anschluss haben sich mehrere Stammtischmitglieder ans Internet gesetzt und sich in Italien irgendwelche Turmoors bestellt.
Wir haben ja wirklich 8, 9 Sample-Sets gemacht quasi, beziehungsweise jeder hat eine Flasche beigesteuert.
Ja.
Und die haben wir irgendwie so verteilt, ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben, aber dass jeder sozusagen alle 8, 9 Dinger da stehen hatte.
Mhm.
Und dann haben wir online hier ein geiles Tasting
mit Zoom gemacht. Ne? Das war ganz cool.
Das war wirklich fresh.
Wir sind im Übrigen am Arsch, lieber Olli. Wir haben in der letzten Folge gesagt, dass wir ein Online-Tasting machen möchten, also das nächste Sample-Set, dass es quasi live komplett verkostet wird, online.
Ja, du hast das so erzählt.
Wir haben genau, das nicht gesagt. Da hatte ich die große Fresse und wir haben sehr, sehr viel Feedback dazu bekommen, dass die Leute das als ausgezeichnete Idee einstufen. Das heißt, höchstwahrscheinlich machen wir das dieses Jahr noch.
Klingt gut.
Dass wir uns dann irgendwo hinhocken.
Da sind wir dabei.
Da sind wir dabei. Das machen wir. Das kriegst du mal hin. Vielleicht suchen wir uns noch irgendeinen internationalen Stargast dazu.
Aber bitte nicht Elon Musk.
Nee. Schon jemand, der was mit Whisky zu tun hat.
Ja. Fände ich gut.
Ja, also nee. Elon.
Nee, weil der doch als internationaler Gast momentan beliebt ist. Oder nicht mehr so beliebt ist, oder wie auch immer.
Not Elon. Nee, auf keinen Fall. Schauen wir mal. Wie gesagt, wir planen das irgendwie mal. Ihr müsst auch, ihr müsst wissen, wir sind ja auch berufstätig. Das wisst ihr alle. Das dauert bestimmt noch mal 1, 2 Monate. Aber wir haben das auf dem Schirm, haben Bock drauf und das machen wir auf jeden Fall. Das habe ich jetzt hier so festgelegt.
Wort drauf.
Word up. Sehr schön. So, jetzt hier die Sherry-Bude oder was?
Ja, ich habe noch nicht gerochen. Ein Hauch von Kirsche.
Ja?
Ein Hauch.
Mhm. Ich muss sagen, die Nase ist schön.
Die ist schön, aber die ist nicht, also der ist auch, der ist einfach Gold, ne? Der ist jetzt nicht im
Sherry-Dunkel. Das ist nicht zugeklatscht, auf gar keinen Fall.
Gar nicht, ne?
Gar nicht, gar nicht.
Eine schöne goldene Farbe.
Das ist ein Cream-Sherry-Fass. Bevor ich es vergesse, Olli, gib mir bitte mal noch die 2 Flaschen. Wie die Whiskey-Base-IDs, wenn ich das vorhin angefangen habe, dann wäre es ja doof, wenn ich die anderen 2 nicht vorlesen würde. Also der Toasted Barrel hat die Whiskey-Base-ID 275817. Das ist der Toasted Barrel, den wir gerade probiert haben. Und jetzt kommt, wie gesagt, die Variante Turmoor 10 Jahre aus dem Cream-Sherry-Cask. Und das ist die 275818. Ja, da hat sich jemand hingesetzt und hat wirklich alle 3 nacheinander eingegeben von der 275817 bis 819 durchgezogen. Sehr sympathisch. Kann man einfach nacheinander eingeben und dann hat man die 3 Abfüllungen.
Ja, also ich glaube, Cream Sherry ist ja so billig Sherry, ne? Das ist ja so Restkram zusammengemixt, ne?
Ich weiß es nicht.
Ich, glaub, das ist so der,
ich bräuchte der, tatsächlich, glaube ich, mal eine Schulung in Sherry. Das müssen wir mal. Auch.
Ich glaube, der 5-Euro-Sherry, das ist so Cream-Sherry immer.
Okay, das ist so der Standard-Sherry.
Koch-Sherry, so. Genau.
Ja, aber besser als Essig.
Nee, alles drin. Es ist noch Sherry.
Ja, okay.
Aber es ist, glaube ich, so, da ist halt keine Traubensorte genannt und so. Da steht einfach Cream Sherry drauf und das ist halt so eine Mischung aus. Das ist halt süß, fruchtig, dunkel, was weiß ich. Das ist so aus allem was dabei. Mhm. Ich glaube. Also ich behaupte das jetzt mal. Ihr könnt natürlich gerne mir das Gegenteil behaupten und recht haben.
Also ich kümmere mich mal um Sherry
Workshop. Wir erzählen ja hier immer und gucken nicht bei Google parallel, sondern wir labern hier mal irgendwas. Und deswegen ist das immer so manchmal nicht ganz astrein zitiert.
Ja, null. Das ist alles gefährliches Halbwissen, ne?
Tresentalk. Also stellt euch mal vor, ihr setzt euch an den Tresen und guckt die ganze Zeit immer nach, was der andere sagt, ob das auch stimmt. Schrecklich. Also wir vertrauen, dass wir auch mal Müll erzählen.
Ja. Das muss, und das Schöne ist ja, dass uns in der Regel unsere HörerInnen korrigieren.
Ja, das ist nice.
Das ist oft, ja, nice, mit AI.
Mit AI.
Ja, aber du bist ein fast 50-jähriger Mann. Warum sagst du denn nice? Was soll denn das? Sprich doch mal ordentlich.
Ich versuche gegen mein Alter anzukämpfen, indem ich mir alberne Kleidung anziehe, wie Kapuzenpullover und Basecaps.
Du hast ein Gerhard-T-Shirt an. Können wir das machen? Ja, können wir das machen? Wir lassen uns in der Schriftart von Carhartt, lassen wir uns Pullis so einsticken vorne Gerhard.
Gerhard. Vor allem, das ist hier von 1989, da sind die gegründet worden.
89, da war ich 2. Und du?
Da war ich ein bisschen älter.
12?
Da war ich 12. Ist leider nicht mein Geburtsjahr, aber hätte ja sein können.
Ja, ja. 89, das ist ja das Witzige, ne? Ich suche ja immer nach 87er Whisky. 87er war ein richtiges Kackjahr für Whisky. Gab es gar nichts, weil Weltwirtschaftskrise und so. Und ab 88 ging es wieder los. Du findest einen Haufen 88er, 89er Abfüllungen ohne Ende. Da haben alle wieder losgeballert. Aber 87, da wo ich geboren bin, findest du gar nichts. Also so ein bisschen Bunner Heaven, ab und zu mal ein Mordlach. Aber die Mordlachs, die Lachse kannst du eh nicht bezahlen. Insofern sehr, sehr schade. Was sagst du zum Cream Sherry?
Gefällt mir die Nase besser als der Mund?
Ich fand beides gut, aber auch nur gut.
Das finde ich auch wieder sehr auf der Eichenseite.
Aber es hat eine gewisse Klarheit, finde ich, auf der Zunge, was ich sehr angenehm finde. Also diese, ich weiß nicht, wie es kannst du als Klarheit bezeichnen. Es geht in eine sehr, sehr straighte Richtung. Und es ist nicht so krass fett in der Kusche.
Ja, ja. Hm. Also wenn ich den Zehner mixen dürfte, dann würde ich sagen 90% Bourbonfass oder 80% Bourbonfass, 15% Sherryfass und dann noch 5% von dem Toasted Barrel.
Ich wollte gerade sagen, also eigentlich ist es geil. Wahrscheinlich sind die Bourbon Barrels die günstigsten und die meisten, die haben. Und wenn sie die in Größenordnung verballern, wird's geil.
Also in der Qualität, wie das da im Glas ist, ne? Das ist wirklich echt schön. Also ist der Gewinner, der.
Ja, finde ich auch.
Boah, die Nase ist ein Knaller. Sehr, also elegant, zart, super schön.
Der Sherry, finde ich, wie gesagt, der ist auch.
Nase gefällt mir gut.
Der ist schön dezent halt. Der ist nicht so ins Gesicht. Und auf der Zunge, finde ich, das ist genau das. Auf der Zunge
finde ich den schon ein bisschen zu. Zu brachial. Mm-mm. Nicht brachial, ist jetzt auch Quatsch. Mm-mm. Aber ist auf jeden Fall, hat auch Bitterkeit und muss.
Aber
ist okay.
A good amount.
Wir hätten das Toasted Barrel nach dem trinken sollen. Als letzten.
Das hätte das nicht besser gemacht.
Nee, das hätte das nicht besser gemacht. Das hätte vielleicht den Cream Sherry für mich ein bisschen besser gemacht. Auf der
ich finde, Cream Sherry.
Kimchi.
Der Kimchi, der bitzelt ein bisschen auf der Zunge. Das ist ganz witzig. Das hatte ich bei den anderen beiden nicht. Der ist so bitzlig.
Bitzlig.
Weißt du, was bitzlig ist?
Ja.
So prickelt. Leicht.
Leicht geprickelt, so wie das Bier in meinem Bauchnabel.
Aber nee, ich habe doch gar keine Auto.
Kann gar nicht. Kann gar nicht.
Das war das andere.
Ich will französisch Nacksack.
Das hat so schön gebitzelt in meine Bauchnabel. Das war doch eine Bierwerbung, oder? Ja, was war das denn?
Weiß ich nicht.
Klausthaler.
Das war eine, das war eine Bierwerbung, das war irgend so ein Weißbier. Aber ich habe auf jeden Fall, ich versuche hier eine Französin nachzumachen und es klingt wie ein Pole. Auch sehr gut. Oder wie ein Russe. Oder wie ein Ukrainer. Oder wie irgendjemand aus Europa sonst.
Slave.
Slowake.
Kann ja sein. Ich meine, mein Nachname, der ist auch leicht. Ich habe jetzt rausgefunden über ChatGPT, dass mein Nachname einfach nur heißt Sohn des Vogts.
Sohn des Vogts?
Ja.
Na, der Vogt war schon jemand.
Ja.
Der konnte einfach Menschen auspeitschen lassen, glaube ich.
Ja. Ja, ich sag ja immer, verarmter polnischer Landadel.
Zum Glück nur der Sohn und nicht der Vogt selber.
Schauen wir mal. Genau. Aber es ist ja in ganz vielen Ländern so, dass quasi die Nachkommen nach dem Vater genannt wurden.
Ja.
Gustavsson und so weiter und so fort. Insofern. Ganz spannend. Nee, ich überlege gerade, was war denn sonst noch so in der Whisky-Welt los? Es ist halt gerade totales Sommerloch. Ich habe immer mal so ein bisschen gelesen, aber irgendwie großartig los war tatsächlich nichts, was mich irgendwie echauffiert hätte.
Mir ist was
hätte,
passiert, aber erzähl weiter.
Oder was mich irgendwie aufgeregt hätte. Es ist gerade alles so relativ entspannt. Kamen irgendwie krasse neue Sachen raus? Nein. Ich sehe immer nur bei wig.de gibt es immer auch so die letzten ihrer Serie aktuell. Ne, diese Edda-Serie und so weiter gab es jetzt die letzten irgendwie. Ben Nevis sah ganz geil aus, habe ich kurz gezuckt, weil ich finde ja diese Dekanter von Signatory immer ganz geil. Ansonsten ist da irgendwie gerade relativ, ne, nicht tote Hose, aber ich glaube, es ist gerade so ein bisschen ruhig. Die Leute geben ihr Geld für den Urlaub aus. Und auch die Importeure sind alle im Urlaub und so weiter und so fort.
Genau.
Es sind gerade, was mir aufgefallen ist, dass viele Shops tatsächlich so wirklich inzwischen Angebote haben aufs gesamte Sortiment. Nicht nur so ein paar Sommerdeals oder so, sondern sagen so, ey, komm, wir ballern hier 20% auf alles oder 30% teilweise habe ich jetzt gesehen, auf alles raus. Das macht mir schon ein bisschen Sorgen, beziehungsweise macht man sich schon ein bisschen Gedanken darüber. Aber im Endeffekt, jeder muss seine Rechnungen bezahlen wahrscheinlich. Und wenn die Lagerhäuser voll sind und die neuen Sachen mit rein sollen, musst du halt mal sagen, okay, dann verzichte ich halt auf entweder
Cash,
die gesamte Marge, ja, oder auf einen Teil der Marge. Tut ja immer noch. Also ja, ist dann halt so.
Es nützt dir nichts, wenn du ein volles Lager hast als Händler.
Ja.
Und kein Umsatz, ne?
Ja, aber als Privatperson kaufst du dann immer noch nicht, weil du fährst ja sowieso gerade selber im Urlaub.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite gibt es ja Leute, die kriegen das dann mit über solche Gruppen, wie wir die haben. Und dann denkt man, oh, den wollte ich schon immer mal haben. Jetzt kostet der halt statt 100 Euro nur 75 mitnehmen. Das passiert ja auch.
Ja, das stimmt.
Ja, das muss man fairerweise sagen. Also das lohnt sich schon für uns, dass die Situation so ist, wie sie ist, auch wenn das natürlich für die Shopbetreiber nicht schön ist.
Ja.
Mir ist was passiert, das ist davon auch gar keinem erzählen eigentlich. Ich habe im letzten Urlaubswochenende war ich mit meinem Sohnemann Bushcraften. Also wir haben von Freitagvormittag bis Sonntagmittag so ein, ja, Seminar klingt jetzt zu hochtrabend, aber so ein Bushcraft-Kurs mitgemacht. Ein Workshop, wo du halt im Wald bist und so Techniken lernst, tausende Dinge, wie man sie halt so mit minimalistischen Mitteln oder halt so im Wald ist schön hat, sag ich mal einfach so. Ne? Also Knotenkunde, Messertkram, Notfall, navigieren mit Kompass und Karte, also Zeug. Ne? Also war richtig cool, total toll, auch mit meinem Sohn schön mal so ein bisschen Zeit zu verbringen. Und war eine kleine Runde, 6 Leute. Und an dem Wochenende, an dem Samstag war Ende von Whisky Auction. Und ich wollte eigentlich auf eine bestimmte Flasche bieten. Und zwar gab es von Hubble, erinnerst du dich? In Sprockhövel, Hubble Distillerie.
Natürlich. Grüße gehen raus.
Gab's den,
Michaela war das,
den,
ne?
Genau, Michaela, den ältesten deutschen Whisky, 1977. Der ist geil, den habe ich schon mal probiert auf einer Messe.
Oh, 77, da klingelt irgendwas bei mir.
Da klingelt irgendwas, ne? Und ein halber Liter. Und ich wusste, also ich hab nicht drauf geboten, ich dachte, das machst du Samstag kurz vorher. Dann habe ich aber auch irgendwie vergessen, dass das war und so. Und dann habe ich, du guckst an so einem Wochenende nicht aufs Handy. Mhm. Ich habe mein Handy ein paar Mal rausgezogen, aber nur Fotos gemacht. Ich habe kurz geguckt, hat mich jemand angerufen. Dann ist mir abends um 10:30 eingefallen, scheiße, heute ist doch Whisky Auction Ende.
Da war doch aber der Server Crash.
Lass mich mal zu Ende reden.
Oh, Entschuldigung.
Ich gehe schnell, ich habe gegen mein, ich mache nur Fotos-Dings verstoßen, gehe auf die Seite und sehe, okay, kannst kein Gebot abgeben, ist überboten, hast Pech, hast verpennt, ist für 62 Euro oder 67 Euro weggegangen.
Nein.
So. Und dann habe ich scheiß drauf, Handy weggepackt. Am Montag gucke ich dann, oder Sonntagabend gucke ich wieder mein Handy. Nee, gar nicht, Montag habe ich reingeguckt, erst wieder so richtig. Und sie so eine Diskussion darüber, über den Servercrash und dass man ja Sonntag dass das ja um einen Tag verlängert wurde. Und ich war ja wieder zu Hause.
Ja.
Also ich bin ja so am Nachmittag um 17, 18 Uhr, abends war ich wieder hier in Leipzig. Ja. oder 19 Uhr, keine Ahnung, ne? Aber genau pünktlich eigentlich. Aber ich habe gedacht, der Drops ist gelutscht. Ich habe auch mittags erst auf den Dings gekommen. Ich hatte überhaupt keine Zeit, meine Mails zu checken. Und wenn du siehst, du kriegst von Whiskey Auctions irgendeine Mail, ne? Also guckst kurz, ist irgendwas und scrollst durch und denkst, okay, hier, die machen Werbung für ihre neue Auktion. Ne? Das habe ich gar nicht für voll genommen. Mhm. Ne? Und da habe ich mich sehr geärgert, weil du verpasst es zu bieten und dann verpasst du die Info, dass es verlängert wird.
Du hast doppelt verpasst.
Ich habe doppelt verpasst. Doppelt reingeschissen. Und ich hätte ihn so gern gehabt. A, mein Geburtsjahr. B, der ist lecker. Ich habe den auf einer Messe schon probiert. Der ist wirklich lecker. 67 Euro, der halbe Liter. 77er.
War eine richtige Low-Performance, Alter.
Ja, wenn ich den reingestellt hätte, würde ich im Achteck kotzen. Ne? Aber es hat keiner mitgekriegt. Ich habe so in der Gruppe vom Sascha, von dem Mr. Z, habe ich so geschrieben, ja Mensch, so eine Scheiße, ich habe den 67er verpasst und so, ne? Den 77er verpasst von Hubble. Und, was, den gab's, also reingegangen, ne? Keiner gecheckt.
Ja, weil keiner nach Hubble sucht auf der
Ozone. Ja, oder nach deutschen Whiskys oder so.
Ja, ne? Sucht niemand.
Ja, aber das ist eine Whisky-Geschichte zum typische Feriengeschichte. Man guckt, liest nicht seine Mails, man hat irgendwie andere Sachen im Kopf. Ich meine, das ist ja okay dann am Ende des Tages. Ne? Will man ja auch eigentlich nicht.
Das ist sehr schade. Das tut mir also fast leid.
Nee, du, es ist so, wie es ist. Ist ja nicht schlimm. Ich habe ein tolles Wochenende gehabt. Ne? Ich habe ja ganz bewusst nicht ins Handy geguckt das ganze Wochenende.
Ich habe jetzt hier mal
Ich habe, wie gesagt, zweimal reingeguckt, um zu sehen, ob irgendwer angerufen hat, irgendwas Wichtiges.
Aber das ist ja auch
geil. Und nur das Handy genommen, einfach Fotos gemacht und schnell wieder weggepackt.
Das ist ja auch geil, so ein bisschen mein Detox. Ich bin gerade irgendwie hart handysüchtig gefühlt. Und so ein bisschen Detox tut uns allen gut. Ich habe hier gerade geblendet.
Du hast geblendet? Was hast du geblendet?
Drei Teile Bourbon, ein Teil Sherry und ein Teil Toasted. Ist trotzdem ganz schön intensiv, ne? Wird auf einmal super intensiv, finde ich.
Aber nett.
Ja, aber wenn die es so machen.
Darf ich kurz mal?
Du darfst gerne probieren. Ich glaube, das könnte was werden. Mm.
Toasted Barrel Anteil muss runter.
Noch runter. Also einen halben Anteil.
Finde ich, ja.
Krass, ne? Also die Nase finde ich aber gut gerade.
Ja, die Nase ist super.
Ja, der ist noch zu im Vordergrund, ne? Also es ist dann gar nicht filigran. Also ich hätte am liebsten einfach den Bourbon. So wie er ist.
Also nochmal, 80% Bourbon, 15% Sherry, 5%. Aber egal, wir reden uns hier irgendwas ein.
Um Kopf und Kragen. Olli, hast du Musik, die du auf unsere Playlist packen möchtest? Einen Sommerhit, den du uns kredenzen möchtest?
Ich habe keinen Sommerhit, aber ich musste jetzt ganz kurz mein Handy holen.
Hol mal dein Telefon.
Ich habe nämlich eine wunderbare Platte gehört. Eine wunderbare, von der ich das gar nicht gedacht hätte. Und zwar war das sein Folk-Album, ja Folk nicht so richtig, Nancy Sinatra und Lee Hazelwood. Also Nancy Sinatra kennt man, Boots Are Made For Walking, ne, das kennt glaube ich jeder. Mhm. Und die hat eine Platte gemacht mit einem Typen, der heißt Neil Hazelwood. Ich weiß nicht von wann diese Platte ist, das steht leider nicht dort. Ich habe das gesehen nur, es war bei so einem Plattenhändler, gab es ihm ein Sonderangebot.
Ja.
Und es war aber immer noch 40 Euro, also gesenkt von irgendwie 60 oder so. Und ich dachte so für 12 Songs, irgendwie wahrscheinlich aus den 70ern oder so, aus den 60ern, nee. Also ich kaufe mir ganz gerne mal eine Schallplatte, aber das fand ich irgendwie nicht so cool. Da habe ich mir auf Spotify angehört und da ist ein absoluter Wahnsinnssong drauf. Also die Platte ist nett, ne? Aber eine ist richtig gut. Und zwar heißt der Paris Summer. Und der ist deep, der Text ist witzig, ne, der macht richtig Spaß. Und den schicke ich dir jetzt gleich, dass du ihn auf die Playlist packst, bitte. Nancy Sinatra und Lee Hazelwood.
Habe ich schon,
Paris Summer.
Schicken.
Okay.
Mache ich hier ein dickes Blöß dran.
Der hat mir sehr gefallen.
Sehr schön. Von mir gibt es heute keine Musik. Weil was alles, was ich hätte, wäre harter Techno und das passt nicht auf die Playlist.
Oh, harter Techno passt wirklich nicht, bitte auf die, bitte nicht.
Bitte nicht, das dachte ich mir schon. Deswegen gibt es von mir heute keine Musik, denn ich bereite mich gerade aufs Nacht-Digital-Festival vor, das jetzt am Freitag beginnt bis Sonntag, wo ich einmal aus der Realität ausbreche und ein Wochenende hart feiere.
Was heißt Nacht-Digital?
Das ist,
gehst du tanzen oder heißt du bist einfach nur digital dabei?
Nee, Nachtdigital ist ein Festival oder Nachti wird es auch genannt, in der Nähe von, also zwischen Dresden und Leipzig, mitten im Nichts, ganz klein, 3000 Leute, mit sehr, sehr guter elektronischer Musik und da bin ich von Freitag bis Sonntag verschwunden und
Alter, krass.
Tauche dann irgendwann am Sonntagabend wieder auf.
Ich möchte ja zu meinem 50. Mal, da lasse ich mir einen Bart wachsen, dann will ich auf Splash gehen fürs Wochenende.
Da brauchst du nur eine Kappe als Kappenkasper.
Nee, Kappe, Bart und dann gehe ich als alter Mann dahin. Und das möchte ich, weil ich war ja mit 20 auf dem Splash oder so, mit 18 oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war. Jung, nee, 19, 20. Mhm. Bei den ersten, beim Splash Nummer 2 oder Nummer 3 war ich auf jeden Fall ab dann dabei und dann ein paar Mal. Fand ich sehr geil. Und dann müsste man eigentlich mit 50 nochmal wieder hin. Ich kenne auch schon ein paar Leute, die mitkommen würden. Mal gucken. Der Tim winkt, ja. Aber du musst
hier, nimm mich. Pick me.
Nee, kann jeder mitkommen, der Bock hat. Aber das Problem ist ja, das ist ja wirklich eine Jugendlichenveranstaltung mittlerweile. Oder die Mucke ist ja so,
ne? Splash kriegen wir hin. Besorge ich uns Zelt und Gästeliste, das wird geil.
Wir brauchen auf jeden Fall Glamping, ich habe keinen Bock. Ja.
Zum Glück habe ich ja beim Glamping Provider gearbeitet jahrelang.
Wer unseren Podcast verfolgt, der weiß das, dass der Tim da schon geschuftet hat auf Festivals.
Ja, und das Krasse war wirklich nach dem Splash, was da an Scheiße durch den Stausee geflossen ist, der da ja ist in Gräfenhainichen. Junge. War immer spannend. Ich habe immer meistens auf dem Melt gearbeitet.
Ich sag dir ganz ehrlich, als ich auf dem Splash war,
das war eine Woche
nicht,
vorher.
Das war noch nicht in Gräfenhainichen, das war woanders.
Du warst ja in Chemnitz, na klar.
Ja, genau.
Irgendwo
ja,
Splash ging los also, bei Chemnitz.
Ja, bei Chemnitz. Das war ja. so Acker, so Äcker ja, ja. einfach. Da war auch irgend so ein See,
ja.
aber.
Ja, aber wie gesagt.
Das war alles kleiner.
Ja, ich erinnere mich. Damals, da waren wahrscheinlich noch Tiefler und Jalil ganz groß.
Alter. Ja, die haben es organisiert mit.
Ja, ich weiß.
Die waren mit in dem Komitee da.
Ja. Fand ich immer gut. Beats und Raps. Oh komm, packen wir drauf. Tiefler und Jalil, Beats und Raps auf die Playlist. Sehr, sehr gut. Das ist ein Hit aus meiner Kindheit und deiner Jugend.
Meiner Jugend,
genau. So, ihr Lieben, gehabt euch wohl.
Wir sind zurück.
Ich hoffe, das war eine nicht zu kurze, doch, wir kommen erstmal rein. Eine Stunde 7 ja. ist auf jeden Fall stabil für unsere erste Folge nach der Sommerpause.
Find ich auch.
Wir haben bald wieder ein paar Gäste für euch. Wir haben auf dem Schirm, dass wir ein Sample-Set mit Live-Verkostung machen können, wollen, dürfen. Und freuen uns auf alles, was im zweiten Halbjahr 2025 auf uns zukommt. Bis dahin, gehabt euch wohl.
Genau, bleibt gesund, gut drauf und habt Spaß im Sommer, im Restsommer. Bye, bye.
Hey, Olli.
Warum hast du jetzt geklatscht?
Ja, ich weiß auch nicht, aber Olli, weißt du, was wir gar nicht gesagt haben?
Nee.
Die Rorschachbar macht zu.
Wir können jetzt einfach weitererzählen.
Ja. Wer bis hierhin durchgehalten hat.
Die Rorschachbar macht zu.
Leute, es gibt gerade etwas, das nennt sich Deutschland-Ticket. Es gibt Sachen, die nennen sich, weiß ich nicht, Urlaub. Nehmt euch Urlaub, kommt nach Leipzig und geht nochmal in die Rorschachbar. Unser geliebtes Kleinod an Bar hat es leider nicht geschafft. Und wir haben letztens echt die schlimme Nachricht bekommen, dass die Rorschachbar zum 1.9. beziehungsweise am 30.8. das letzte Mal offen haben wird.
Ihr habt noch quasi einen Monat Zeit.
Ein Monat Zeit gibt es noch, um nochmal vorbeizuschneiden, nochmal die Frühjahr-Sommerkarte 2025 zu probieren, Maurice und seinem Team nochmal wirklich in Action zu erleben und die letzte Ehre zu erweisen. Ich finde es extrem schade, es kotzt mich richtig an. Ich verstehe es auch nicht so ganz, aber das versteht man oft nicht so richtig, glaube ich, was dann alles dahinter steckt. Ich finde es extrem schade, wir finden es extrem schade und waren die Tage schon mal zumindest auf dem ersten, letzten, vorletzten, vorvorletzten Abstecher dort, werden jetzt bestimmt immer noch mal hingehen. Bricht uns das Herz, weil es für uns auch als Podcast so ein bisschen nicht zu Hause, aber eine feste Anlaufstelle war, wo wir aufnehmen konnten, wo wir einfach auch so mal als Freunde uns hinsetzen konnten. Richtig bitter. Insofern, wer in Leipzig ist, geht in die Arndtstraße in der Südvorstadt, in die Rorschachbar, noch bis zum Ende August ist es möglich. Und haut euch da nochmal so viele Cocktails rein, wie ihr könnt. Ich sage ja sonst immer, trinkt weniger, dafür besser. Trinkt dort mehr und besser.
Da geht beides.
Genau. Insofern das noch als kleines letztes i-Tüpfelchen zum Schluss.
Postskriptum.
PS, PS. Ciao, Kakao.
Bye, bye.